verschiedene Evangelien. Da erschrickt man zuerst. Und ist dann sofort entlastet mit der Erkenntnisnahme, dass es nach dem neutestamentlichen Zeugnis in Offenbarung 14, in den Versen 6 und 7, die Aussage gibt, ein anderer Engel, der das äonische Evangelium hatte, der das Evangelium der Zeitalter hatte, ergänzen im Alten Testament mit in Psalm 145, Vers 13, dann noch Römer 2, Vers 7 und Römer 2, Vers 16. Dass Gott als Schöpfer in seiner Treue gegenüber jedem Geschöpf im gefallenen Zustand der vergangenen Jahrtausende nur das erwartet, was er rechtmäßig erwarten kann. Nämlich, gebet ihm, denn der Engel sagt, der das äonische, das Evangelium aller Zeitalter verkündet, sagt, Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und zwar die zweiten 3,5 Jahre, der Tag der Rache oder des Zorns Gottes, wo die Zornschalen fallen. In den zweiten 3,5 Jahren, bevor die Zornschalen fallen, ist diese Botschaft dieses Engels, der das Evangelium der Zeitalter hatte und spricht, gebet Gott die Ehre, gebet Gott, nein, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, erstens, und zweitens, betet nur den Gott an, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Also, fertig. Das ist das Evangelium, so nennt es das Neue Testament, der Zeitalter, aller Zeitalter. Um Psalm 145, Vers 7 haben wir gelesen. Du bist ein Gott aller Zeitalter und dein Wort und deine Herrschaft dauert über alle Generationen der Erde. Das heißt, jeder Mensch und jedes Geschöpf darf zu Gott als seinem Schöpfer schreien. Und Gott hört, wie wir lesen, den schwärzesten Raben schreien, wenn ihn hungert. Also, es schadet nicht zu wiederholen, so wichtig, was wir Frommen, über Frommen uns wieder geleistet haben. Ich war jahrzehntelang dabei. Niemand kann zu Gott kommen, ohne durch Jesus Christus. Ihr irrt, denn ihr beachtet die Schrift zu wenig genau. Wieso? Bitte, wie steht es? Was sagt Jesus? Niemand kann zum Vater kommen, als nur durch den Sohn. Aha. Ist das was anderes? Als niemand kann zu Gott kommen. Bitte.
Keiner kommt zu mir.
Bitte?
Keiner kommt zu mir, es sei denn.
Ja, ja, wieder, jawohl. Keiner kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zu mir ziehe. Danke, das gehört auch noch dazu. Also, Gott als Schöpfer und Gott kann sich nicht verleugnen, auch dem gefallensten Geschöpf gegenüber. Ich bin nicht dein Schöpfer. Stimmt das? Und als Schöpfer ist er treu und spricht auch schon wieder im Alten Testament. Das Werk meiner Hände, lass bitte mir anbefohlen sein. Und deshalb darf Paulus uns was nicht nur empfehlen, sondern als Kriegsleute Jesu Christi gleich sagen, ihr, meine Kriegsleute, sind wir Kriegsleute Jesu Christi? Paulus an Timotheus. so leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Jeder tüchtige Kriegsmann haut alles Feindliche um sich herum kurz und klein. Dann ist ein tüchtiger Kriegsmann. Und der Kriegsmann Jesu Christi, der hält sich so, der lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Ist das ein Unterschied? Haben wir uns da schon geübt da drin? Ich empfehle das sehr. Also, und jetzt? Tagesbefehl für Kriegsleute Jesu Christi. Ich will aber, dass ihr vor allen Dingen Gebete, Flehen, Fürbitte und Danksagung tut, für wie denn? Für alle Menschen, sogar für alle, die in Hoheit sind. Wie viel von denen, liebe Geschwister, passen uns, die heute in Hoheit sind? Wie viel von denen, sagen wir mal 300, ne? Wie viel gefallen uns? Kaum einer. Und für sie alle haben wir was zu tun. Fürbitte, Flehen, Gebet und Danksagung. Ja, was heißt denn das, wenn wir schon danken dürfen für alle die, die uns gar nicht gefallen? Ja, das brauche ich gar nicht zu sagen, das liegt in der Frage schon die Antwort. Aha, und wie geht es noch weiter? Jetzt, Achtung. So. Auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen können, mögen. Wie geht's weiter? In aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Aha. Also wenn uns dieses gottselige Leben jetzt fehlt und ein würdiger Ernst leben können wir, dann fehlt es nicht irgendwo, sondern an uns selber. Weil wir was nicht tun. Vor allen Dingen dieses tun. Aber jetzt muss ich auch noch etwas sagen. Es genügt nicht, wenn wir beten, Herr, wir bringen jetzt bitte Gebete und Flehen da für alle Menschen, für alle Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist nur den Befehl wiederholt. Jawohl, mein Herr, General. So. Das ist nur das. Das ist aber noch nicht gefleht und nicht gebeten und noch Dank gesagt. Hört mir etwas. Darf ich mal sagen, wie wir faul sind? Bruder Muhl hat sich vorgestellt als Schreibfaul. In der Hinsicht sind wir alle faul. Aha, aha. Oh. Habakuk heißt Gebet Habakuks, das heißt Gebet eines Ringkämpfers im Gebet. Und ich darf bezeugen, der Herr führt mich so, besonders nach dem Tod meiner lieben Hilda, im Eingang, der so wunderbar war, und ja, man konnte sich nur loben, danken und freuen, wie der Herr gnädig gemacht hat. Aber was meine 7 Kinder betrifft und die 25 Enkel und die 13 oder 14 Urenkel betrifft, da könnt ihr denken, heutzutage kann da allerhand sich zeigen und vorkommen. Und da danke ich dem Herrn dafür, für diese schweren Dinge. Denn da merke ich auf einmal, aha, ganze Waffenrüstung Gottes, der 7. Punkt heißt wie? Alle Zeit betend, im Gebet und Flehen, Tag und Nacht ohne Unterlass und so weiter und so weiter. Sag ich so, wer von uns kann das schon? Ohne Unterlass. Aber gerade durch diese Nöte in unserem Leben und Schrecknisse um uns her und so weiter, macht uns Gott fähig, oder wie soll ich sagen, sorgt Gott dafür, dass wir ohne Gebet und Flehen gar nicht mehr auskommen. Anhalten, ohne Unterlass. Und nachts, wenn wir erwachen. da ist Gott auch sehr treu. Also, drei verschiedene Evangelien. Ich habe mir schon eines, das wir bis jetzt kaum je mal gehört haben, dass sowas gibt. Evangelium Gottes durch alle Zeitalter laufen, jetzt Gottes als Schöpfer, ne? Ist er jedem Geschöpf gegenüber so weitherzig. Ich weiß, ich kann nur das erwarten, was nach meiner Beurteilung recht ist, vom Gefallenen. Weil ich die Ewigkeit, das heißt, den Wunsch zum Leben und zur Unsterblichkeit in ihr Herz gelegt habe, kann ich erwarten und ich mich ihnen in der Schöpfung, die ich ihnen vor Augen führe und ihnen die Wunder meiner Schöpfung zeige, habe ich mich ihnen als Gott und Schöpfer allen geoffenbart, ohne Ausnahme. So, Römer 2. So dass hier kein Mensch mit der Entschuldigung antreten kann, wie hätte ich wissen sollen, ob sie überhaupt einen Gott gibt. Da sind sie ohne Entschuldigung, denn Gott hat sich ihnen aus der Schöpfung geoffenbart, als Schöpfer. Und da genügt Römer 2, wenn ein Mensch nun auf die Suche geht, ausharren den guten Werken, so gut er kann. Geht er auf die Suche nach Ehre. Ja, warum geht einer auf die Suche nach Ehre? Weil er seine Unehre kennt und die Ehre vermisst, geht er auf die Suche. Ausharren sucht Ehre, Herrlichkeit sucht er und Unsterblichkeit sucht. Was gibt er einem solchen Menschen ohne Jesus Christus? Was gibt er denn? Äonisches Leben, ewiges Leben. Wir haben gelernt, äonisches Leben ist nicht das Leben, das in Christo Jesu ist. Die Kraft eines unauflöslichen Lebens ist nur in Gott und Christus und jetzt auch in den Menschen, die in diesem Zeitalter jetzt bitte nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes gerettet werden. Das ist die dritte Ebene des dritten Evangeliums. Sind wir. Die sind gezeugt und geboren in der Kraft des unauflöslichen Lebens, das in Christo Jesu ist. Nur dem Apostel Paulus geoffenbart. So. Das dritte Evangelium und das nächste Evangelium, das wir jetzt betrachten, heißt das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches der Himmel oder das Evangelium des Reiches Gottes. So. Kurz, das Evangelium des Reiches. Matthäus 4, Vers 23. Du liest es vielleicht mal aus der Konkordanz. Matthäus 4, Vers 23.
Und es zog Jesus umher in ganz Galiläa, lehrend in den Synagogen und herholden das Evangelium des Königreichs und ließ von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit unter dem Volke gewinnen.
Aha. Was hat Jesus getan? Was hat er verkündigt? Das Evangelium, der Übersetzung des Königreichs, des Reiches. Und sofort, was haben wir gehört? Und er heilte gelegentlich mal den und nach ein paar Jahren wieder die Witwe dort. Was haben wir gelesen? Beim Evangelium des Reiches. Was ist da? Da heilt er nur die Gläubigen. Wie? Alle, die da einfach kommen. Heilt er wie viel? Alle. Bitte. Ist das bei uns auch der Fall? Ausnahmsweise bei uns. Einen. Wir bleiben hier nicht stehen. Zweiten Zeugen, Lukas 16, Vers 16.
Und die Propheten sind bis auf Johannes. Von dann an wird das Königreich Gottes als Evangelium verkündigt und jeder drängt sich gewaltsam hinein und Gewalttätige raffen es an sich.
Also, das Gesetz geht wie lange? Bis wohin? Bis und mit auf Johannes den Täufer. Und von da an, Johannes der Täufer, wird das Evangelium des Reiches verkündet. So. Jetzt kommt, das tat Jesus vor 2000 Jahren. So. Geschah vor 2000 Jahren Jesus in Niedrigkeit. Jetzt Matthäus 24, Vers 14. Und ja, die Jünger eine dreifache Frage prächtig formuliert an den Herrn. Erstens, Herr, welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Mann, am Ende dieses Zeitalters, fragen die prompt. Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Welches ist das Zeichen? Und dann gibt Jesus in Matthäus 24 eine lange, so lange Antwort, dass wir Leser vor lauter Antwort keine Antwort mehr finden, entdecken können. Aber die ist ganz genau die Reihenfolge des Geschehens während den 2000 Jahren, bis er jetzt ankommt. Nämlich, ich darf kurz notieren. Zuerst sagt er, also zuerst passt mal auf euch selbst auf, dass euch niemand verführt. Gilt auch für uns. Dann fährt er weiter. Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgerüchten hin und her. Dann sagt er, das aber ist noch nicht das Ende dieses Zeitalters. Hat er recht gehabt? Es sind während den 2000 Jahren hin und her immer wieder Kriege gewesen. Im eigenen Land hat man keinen Krieg, aber dort war Krieg und dort war Krieg. Nicht? Kriege und Kriegsgerüchte hin und her. Und sagt, das ist noch nicht das Ende. Stimmt. Und jetzt kommt... Ja, das Schlagwort Jesu, denn es müssen allerdings Kriege sein. Hat er auch recht behalten. Dieser Mann des Friedens. Was hat er gesagt? Bitte? Es müssen allerdings Kriege sein. Merken wir uns. Und die Frommen oder die Friedensfreunde sagen, nein, es müssen keine Kriege sein. Wer hat bis jetzt recht behalten? Und gerade wenn sie dann am sichersten sind, dass der Friede gesichert ist, was sagt dann die Schrift? Dann wird das plötzliche Verderben sie überraschen, bitte nicht uns. Sie, die Welt. Ah, jetzt Matthäus 24, 14. Aha, weiter. Und dann sagt er, jetzt kommt ein Zeitpunkt, wo, Achtung, Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, eins militärisch auf den Nacken des anderen springt. Was heißt das auf Deutsch? Weltkrieg. Da war ich, als 1914 der Erste Weltkrieg begann, da war ich gerade 10 Jahre alt. Oh, was wir da Bleisoldaten gespielt haben als Buben, nicht? Das war die Abreaktion, dass wir nachher alles andere waren als Militaristen. Nicht? Haben wir mit Bleisoldaten erledigt. Nicht? Also das nur nebenbei. In der Schweiz war ich als Bub schon erstaunt. Da kamen jeden Tag kamen zwei, drei Bulletins heraus, Extraschriften. Die Nation hat der den Krieg erklärt, die Nation der. Da gab es doch ehrliche Kriegserklärungen zuerst. Nicht? So. Und jetzt, was sagt Jesus? Und das ist der Anfang der Geburtswehen des Endes dieses Zeitalters. Ah. Was war denn im Ersten Weltkrieg passiert? Ja, was ist denn ein Geburtswehenanfang? Schmerzliche Sache. War der Erste Weltkrieg eine schmerzliche Sache? Welche Frage? Aber wenn Geburtswehen da sind, so schmerzlich wie sie sind, was ist dann los? Ist da eine Hoffnung vorhanden für irgendetwas, ja? Für eine Geburt? Nicht? Erster Weltkrieg, erster Geburtswehenanfall unter den Nationen zugunsten Israels. Zugunsten Israels. Nämlich, gerade kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges zogen die Engländer militärisch in Jerusalem ein, über die Allenby-Brücke. Und als die ersten englischen Flugzeuge über Jerusalem schwirrten, das war natürlich für die Araber furchtbare Sache, da ist denn schon aller Mut entzunken. Also, Engländer ziehen ein, 1917, in Jerusalem. Und von da ab ist die Alleinherrschaft Mohammeds in Bezug auf Jerusalem den Arabern weggenommen. Militärisch. Zweitens, das englische Weltreich war damals wirklich ein christliches Weltreich. Bitte, wir verstehen uns. Die größten und meisten Missionsgesellschaften der Engländer ins Leben gerufen. Auf dem ganzen Erdenrund. Die meisten Bibel- und Traktatgesellschaften, die Engländer und so weiter. Da beschloss, da kam zum ersten Mal eine Versammlung aller Nationen zustande. Wo? Bei uns in der Schweiz. In Genf. Erste Völkerbundsversammlung. Es werden sich alle Völker versammeln. Zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Beschluss, ihr Engländer bekommt aus dem Schoße dieser Völkerbundsversammlung in Genf zu treuen Händen den Auftrag, für die Juden im Lande der Verheißung ein Staatswesen zu schaffen. So. Was machten die Engländer? Da war eben nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr der Josef in Ägypten bekannt, nicht mehr der, wusste der Pharao nicht mehr, ist mehr von Josef, also begannen die Israeliten zu planen. Und da war nicht mehr die fromme, ja, christliche Regierung, sondern da war die Labour-Regierung zum Zug gekommen und die wusste nichts mehr vom großen Josef, von Jesus Christus. Und anstatt dass die das gemacht haben, als Gegenteil, haben sich mit den Arabern befreundet mit uns und so weiter und nichts. Und dieses ihnen zu treuen Händen übergebene Wunderding unter den Tisch fallen lassen. Was macht Gott? Nach einem ersten Geburtswehenanfall kommt eine Geburtswehenpause. Von 1914 gab es 25 Jahre und dann hieß das Jahr 1939. Ein zweiter Geburtswehenanfall und ein zweiter Geburtswehenanfall ist in der Regel schmerzlicher als ein erster. Stimmt's? Zweiter Weltkrieg. Und schon Gott, der eine abgekürzte Sache macht heute auf der Erde, ne? Nach einem zweiten Geburtswehenanfall ist was passiert? Ist ein Knabe entbunden worden, der Staat Israel. Hat man je gehört, dass an einem Tage eine Nation zur Welt gebracht, ein Volk geboren worden ist? Ja. Als Sohn einer Nacht. Mitternacht 1900. 48, 14. auf 15. Mai. Genau wie geschrieben steht. Dankeschön. Jesaja 66. Jawohl. Jawohl. Ganz genau nach den prophetischen Worten. Ah. Das ist der Geburtswehenanfang. Weltkrieg. Erster Weltkrieg, Anfang. Zweiter Weltkrieg. Liebe Geschwister, sollte es einen dritten Weltkrieg geben, oder ist das undenkbar? Sollte es einen dritten Weltkrieg geben, da wissen wir, der geht sehr rasch. Und was geschieht? USA kommt zur Weltherrschaft, richtet ein Weltfriedensreich auf, wie die Welt noch nie gesehen hat. Israel bekommt die Grenzen bis an den Euphrat und die Wüsten- und Steppengebiete von Israel bis an den Euphrat werden in kurzer Zeit verwandelt in Fruchtgefilde. Und der heute schon lebende Antichrist hat es dann leicht, immer besser verstehen, die Nationen verstehen zu lassen, er sei vielleicht doch der richtige Christus. Und das versteht er ausgezeichnet. Denn dann können Propheten aufstehen und sagen, wenn es soweit ist, ja, das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Erster Tagesbefehl der USA. Die ganze Kriegsindustrie wird sofort umgeschalten auf Friedensindustrie. Ich weiß, was ich sage. Wie viel Zeit braucht es da? Ein Tagesbefehl und kaum befohlen ist schon geschehen. Mit Wonne. Mit Wonne. Weil Gott dieser westlichen Weltmacht, die vorgesehen hat, das letzte Wort zu sprechen und die letzte Handlung durchzuführen, um Israel und Jerusalems willen. Begonnen hat Gott in Babel, Nebukadnezar. Weltreich, warum? Die Juden abzuführen in babylonische Gefangenschaft. Kommt das Weltreich der Meder und Perser westlicher, sogar bis Kleinasien heute, sogar die Städte in Griechenland beherrschen. Die Meder und Perser hatten ein Gesetz, das unwiderruflich war, unbarmherzig. Das waren die beiden Weltreiche östlich von Jerusalem. Dann militärisch wurde das babylonische Weltreich abgelöst durch das Weltreich der Meder und Perser. Das Weltreich der Meder und Perser östlich von Israel wurde abgelöst durch das erste Weltreich der Griechen, Alexander der Große. Militärisch haben die Griechen das Perserreich erniedrigt. Und das griechische Weltreich, ja, war das Perserreich. Der letzte Perserkönig hat ja dann den Befehl gegeben, Jerusalem zu bauen und ein anderer den Tempel zu bauen. Ezra und Nehemiah. Das griechische Weltreich, Alexander des Großen, hat ein Weltreich geschaffen im Sinne von griechischer Weisheit, griechischer Kunst. Olympiade spielt hier heute eine globale Rolle. Olympiaden, wo ist die Wiege der Olympiaden? Im Olymp, in Griechenland. Ne? Die griechische Weisheit, der ganze griechische Götterkult und der ganze griechische Wissenschaftsrahmen und die Kenntnisse und Erkenntnisse der Griechen, ja? Typisch. Und durch Alexander den Großen wurde die griechische Sprache Weltsprache. Warum? Damit, wenn die Zeit erfüllt sein wird und das Evangelium Jesu Christi verkündigt werden kann, dass es schon wieder eine einheitliche Sprache gab. Griechisch, damals Weltsprache. Alexander der Große, der Ziegenbock von Westen und im Osten die beiden mit dem einen Horn und im Osten die beiden Mächte der Meder und Perser. Und die Römer demütigten, überrannten das griechische Weltreich. Dann kam das vierte Weltreich Roms zustande. Dann gab es ein heiliges römisches Reich deutscher Nation. Deutsche Nation im Norden, die romanischen Sprachen im Süden. Und dieses hat sich jetzt verlagert zum äußeren Westen. Die germanischen Völker und Sprachen sind in Nordamerika und die romanischen Völker und Sprachen in Südamerika. Also, die Reihenfolge von Babel, Haupt von Gold, Persien, Medien, Brust und Arme, Griechenland, Bauch und Lenden, Rom, Schenkel, Füße und Zehen. Diese Schenkel haben sich weiter nach Westen, in den äußeren Westen verlagert, wie wir eben sahen. Und da, wenn das erreicht ist, wenn ein Weltreich erscheint im äußersten Westen, merken wir. Und diese Reihenfolge der Weltreiche von Babel bis USA bezeichnet ja das prophetische biblische Wort als einen Menschenleib von Haupt bis zu den Zehen, stimmt's? Und ich kann natürlich, wenn Haupt im Osten ist und jedes Glied westlicher liegt, kann ich die Füße natürlich nicht im Osten oder in der Mitte oder irgendwo suchen, sondern nur im äußersten Westen. Also nur noch schnell Hinweis, warum die USA. Sollten dritter Weltkrieg geben? Bitte, nicht geht die Welt unter, sondern ist gerade der dritte Geburtswehenanfall. der dafür sorgt, dass es nach diesem dritten Geburtswehen anfällt, keine Feinde Israels mehr, nicht nur keine Feinde Israels mehr gibt, die sind bei der Gelegenheit alle weggefegt. Entschuldigt. Furchtbar, was ich sage. Wir lesen. Und Israel bekommt jetzt unter USA-Protektorat Zustände gesichert, die mit denen vom tausendjährigen Reich zu verwechseln sind. Ich habe jetzt nur ein kurzes Zeugnis geben wollen, Matthäus 24, damit wir jetzt, wenn wir die Stelle lesen, ja, jetzt kommt die, Matthäus 24, Vers 14.
Und man wird herholden, dies Evangelium vom Königreich der ganzen Wohnerde zum Zeugnis aller Nationen.
Und
dann wird eintreffen die Vollendung oder das Ende
der Not. Also unmittelbar vor dem Ende dieses Zeitalters geschieht noch was. Da ist noch einmal von Gott eine Möglichkeit gegeben und dafür gesorgt, dass das Evangelium des Reiches, damals nur von Jesus verkündet und seinen Jüngern, ne? Und jetzt 2000 Jahre lang nicht mehr, leider in den Kirchen und Kapellen reichlich Evangelium des Reiches verkündet, ungeschickterweise, aber Gott weiß warum, wird dieses Evangelium des Reiches noch einmal verkündigt werden, allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund, aber nur zu einem Zeugnis. Nicht zum Glaubensgehorsam wie bei uns. Nicht? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes gilt für uns zum Glaubensgehorsam. Und da nur noch zu einem Zeugnis, damit alle Menschen noch das Evangelium des Reiches gehört haben. Moment. Ja? Wann? Weil wir schon die Entrückung erlebt haben. Was ist dann? Ist dann ein Vakuum auf der Erde? Ne? Die 144.000, die leben heute auch schon. Genauso wie der Antichrist heute schon lebt. Die hier nicht stehen bleiben. Und dieses Evangelium des Reiches wird verkündigt werden auf dem ganzen Erdenrund aller Nationen. Wer verkündigt denn das Evangelium des Reiches? Die Söhne des Reiches sind vor allem die 144.000 aus allen Stämmen Israels. Also, wenn wir weg sind mit unserem Evangelium, Gnade Gottes, dann lässt Gott dieses Evangelium des Reiches wieder laufen. Aber nur zu einem Zeugnis. Und jetzt du, bitte.
Ich glaube, dass wir hier eine ganz klare ausdrückliche Stelle haben.
Bitte?
Eine klare ausdrückliche
Stelle
für die Verkündigung des Evangeliums des Reiches und der Nationen. In Hesekiel 39. Man möchte doch das Kapitel mal ganz langsam lesen. Ich weise immer wieder auf dieses Kapitel hin, weil das Kapitel ist, wo es drin steht, auf das die Nationen richten. Das ist Jahwehin. Und Israel weiß, dass es ihr Herr gesorgt ist und der Heilige Israel. Hesekiel 28, Vers 20 und Hesekiel 39. Da heißt es nach dem Jahr, die 7 Jahre Aufreibung macht, da steht dann unten, Vers 21, und ich werde meine Herrlichkeit unter die Nationen setzen. Was ist das für eine Herrlichkeit, die er unter die Nationen setzt? Das sind die, die das Evangelium des Reiches, das unter den Nationen setzen. Dann wird es endlich kommen. Dann steht das.
Also.
Und dann steht weiter. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen sitzen und alle Nationen sollen mein Gericht sehen, Gericht für sich gehalten und meine Hand, die ich an sie gelegt habe, und in jenen Tagen, von allen Tagen an und hinfort, wird das Haus Israel wissen, dass ich Jehova ihr Gott bin. Und die Nationen werden wissen und weiter und so weiter.
Jawohl.
Aber also hier sehe ich ganz klar, diese Herrlichkeit oder die Nationen, das sind die, die das Evangelium des Reiches nachdem Israel von den Feinden Gott verkündet.
Danke. Also, noch einmal, und dann wird das Ende kommen. Und was die Schrift unter dem Ende Einzahl versteht, Daniel 12, ganz klar, stellt ein Engel dem anderen die Frage, wie lange wird dauern das Ende dieser furchtbaren Dinge? Antwort, zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. Und zwar sind es die zweiten 3,5 Jahre. Nennt die Schrift, das ist das Ende. Jetzt verstehen wir, wer ausharrt bis ans Ende heran, denn in der Mitte dieser letzten Woche wird ja der männliche Sohn entrückt. Nicht wir. Solange wir nicht entrückt sind, können die letzten 7 Jahre nicht laufen. Ich darf ja nicht stehen bleiben, das nur kurz bezeugen. Hier, das Evangelium des Reiches wird noch einmal verkündet, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann ist das Ende gekommen. Also, während den ersten 3,5 Jahren, da sind die beiden Zeugen in Jerusalem, ein Tempel ist da, geopfert wird, nicht? Das ist alles gestattet noch vom Weltbeherrscher, vom Falschen, und dann in der Mitte, wo kommen die großen, fallen die großen Entscheidungen. Weiter, Markus 13, Vers 10 bezeugt das Gleiche. Zweite 3,5 Jahre bilden das Ende. Und die 7 letzten Jahre, das ist die festgesetzte oder bestimmte Zeit des Endes. Diese 7 Jahre sind festgesetzt nach Anzahl Jahren, nach Anzahl Monaten und nach Anzahl von Tagen. 3 verschiedene Zeitzeugen, ne? Und das Zeugnis der 3 ist einstimmig. Das ist die festgesetzte, bestimmte Zeit, die wird nicht mehr verkürzt und nicht verlängert. Und was wir heute haben, heißt einfach die Zeit des Endes. Vom Jahr an, das im Staat Israel gab, läuft für uns die Zeit des Endes. Die letzten Jahrzehnte. Und nun, abschließend für heute. Morgen Abend oder morgen Vormittag dürfen wir dann das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes näher ansehen und abschließend für heute einen Überblick gewinnen, den ich hier kurz festgehalten habe. Worin besteht nun der Unterschied oder die Unterschiede zwischen dem Evangelium des Reiches und dem Evangelium der Gnade? Kurz. Das Evangelium des Reiches hat als Grundsatz Gnade und Gesetz. Zweitens, Glaube und Werke. Wer ist der Vertreter und Verkündiger des Evangeliums des Reiches? Maximal, klassisch, Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Paulus geht darauf ein und sagt, Römer 4, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt ist, wie du Jakobus schreibst, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er Isaak seinen Sohn opferte? Antwortet Paulus, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, kommt das große aber nicht vor Gott, schreibt Paulus. Ja, vor wem denn? Wir haben gelernt, vor dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist nie der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist immer der Herr. Und der Engel des Herrn ist der erschaffene, majestätische Engelfürst, den der Vater seinem Sohn als ständigen Adjutanten zur Seite gestellt hat. Bitte Offenbarung 22, Vers so und so. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, meinen Engel euch diese Dinge zu verkündigen. Können wir von dem Engel sagen, das ist der Engel des Herrn? Ja, dann stimmt's. Dann stimmt's. So, weiter.
So, eine Frage. Wir haben jetzt 9 Uhr.
Wie viel?
9 Uhr beinahe. Noch nicht ganz.
Jawohl.
Wie wäre es, wenn du uns diese Dinge morgen früh, wenn wir klar sind,
sagen? Aha, also das heißt, heute Abend sind wir nicht mehr klar.
Und das ist, also
weißt du was? Weißt du was? Ich schlage vor, ohne Kommentar lese ich die, nicht? Dann können wir heute Nacht verdauen, nicht? Und uns damit dem gegenüber unter dem Evangelium der Gnade, ich nehme jetzt gerade eines nach dem anderen, also gegenüber Gnade und Gesetz, Glaube und Werke, gilt für uns nur Gnade und Glaube. Ohne Gesetz, ohne Werke. Im Reiche, ich sage es nur, im Reiche und unter der Gnade. Im Reiche spielen Sachwerte die gewichtigste Rolle. Sachwerte. Ich habe gesagt, ich gebe keinen Kommentar, dann morgen früh. Bei uns, Sie erwarten neue Himmel und neue Erde. Wir erwarten nicht Sache, wunderschöne Zustände, sondern Personalwerte, den Herrn selbst. Weiter. Das Evangelium des Reiches ist von Gott vorgesehen und bestimmt für ein Volksganzes, für Israel. Das Evangelium der Gnade Gottes wählt Einzelne heraus aus allen. Das ist ein Unterschied. Wir sind mitten unter einem verkehrten und vertretenen Geschlecht. Als Volksganzes müssen doch ganz andere Ordnungen angeordnet werden, die da passen. Weiter. Das Reich der Himmel und Gottes, lesen wir, ist geworden erst von Grundlegung der Welt an. Währenddem das Evangelium der Gnade Gottes wann zu laufen begann? Vor Grundlegung der Welt, da es noch keine Werke gab, auch vor Gott. Die Werke sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Keine Auslegung. Israel unter dem Evangelium des Reiches, dieses bezieht sich in der Hauptsache auf irdische Verheißung. Gott, das ganze tausendjährige Reich ist noch auf dieser Erde. Irdische Verheißungen und wir haben überhimmlische Verheißungen. Gott nimmt Israel gar nichts weg, wenn er uns segnet. Gar nichts weg. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Nach dem Evangelium des Reiches gilt, verkaufe alles, was du hast und bring es zu Füßen der Apostel. Oder gib es den Armen. Jetzt kommt für uns, das lohnt sich dann, das, die Dinge morgen näher anzusehen. Was gilt für uns? Ich stelle dann noch schnell die Frage, wer von uns hat schon alles verkauft? Ich auch nicht. Ich hatte auch nicht viel zu verkaufen. Wer von den Schwestern hat noch einen zweiten Rock im Schrank?
Ich habe alles verkauft.
Alles verkauft? Tatsächlich. Also das nehme ich dir sofort ab.
Bitte Kassette wenden.
Ich habe auch die Brüder. Ho, ho. Wer hat keinen Geldbeutel bei sich?
Ich werde. Ein Reichter.
Was?
Ein Reichter. Wenn ich nach Deutschland gehe,
dann
muss ich deutsche Mark haben und wenn ich zurückkomme, muss ich
Schweizer Franken haben. Aber der Herr Jesus hat gesagt, nehmen kein Geld bei dir mit euch. Du Heuchler, du. Stellt euch mal vor, der Bruder Mohl hat keinen Geldbeutel in Sachsen. Also ich bin doch ein richtiger Reichsbruder. Ja, ja. So, also,
ja,
mehr wissen wir. Aber was dann für uns gilt, ist ergreifend wunderbar. Und dann brauchen wir gar kein unterbewusst schlechtes Gewissen zu haben, weil wir nicht alles verkauft haben und zu Füßen der Gemeindevorsteher gebracht haben. So, weiter? Jetzt haben wir schon zu viel gesagt. Dann kommt, die 12 Apostel hat Jesus gerufen, berufen, auserwählt in den Tagen seiner Niedrigkeit in Menschengestalt, indem er vom Weibe geboren wurde und sich unter Gesetz hat stellen lassen. Der Apostel Paulus, dem Gott das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes allein anvertraut hat. Wann wurde der berufen und wie? Von dem anderen Manne, steht geschrieben, dessen, der aus Toten auferweckt worden ist, sagt er, das ist ein ganz anderer Mann. Der ist ja gestorben. Der existiert gar nicht mehr. So sagt die Schrift. Paulus, der Herold, und deshalb dieses Schriftchen da, gell? Paulus, berufen vom verherrlichten Christus, der durch das Kreuz von Golgatha das Endurteil über die ganze gegenwärtige Schöpfung gesprochen hat. Paulus sagt, ich bin dem Kosmos, dem gegenwärtigen Weltall, gekreuzigt und das Weltall ist für mich gekreuzigt, existiert für mich, wir nicht mehr. Und den Kolosser macht er den Vorwurf, ihr lebt ja noch in diesem Kosmos, ihr benennt euch ja, als lebtet ihr noch in dieser Welt. So, weiter. Die ganz verschiedene Berufung. Jetzt. Im Reich sind Engel hauptsächliche Funktionäre. Und bei uns gilt, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch, denen das Evangelium der Gnade gilt, ohne Gesetz und ohne Werke, etwas anderes verkündigt, als was ich euch verkündigt habe, der sei. Aha. Evangelium des Reiches ist alles sichtbar. Offenbar. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, wie zum Beispiel Jerusalem, kann nicht verborgen sein. Ein alttestamentliches Wort. Uns ist das Geoffenbarte, des Herrn aber das Verborgene. Also. Reich, alles offenbar, sichtbar. Und bei uns? Wir reden aber Weisheit, Weisheit Gottes, nicht Weisheit dieses Kosmos, Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene. Unser Leben ist mit Christo wo verborgen? Das Neue, in Gott. Wer kann da hineinschauen? Welcher Engel? Welcher heilige Mensch? Ist ein klaffender Unterschied. Alles offenbar sichtbar. Und bei uns alles unsichtbar verborgen. Vollständig zweimal verborgen. Alles, denn Paulus sind 20 Geheimnisse geschenkt worden, die zu verwalten. Im kommenden Reich können nur herrschende Israeliten zur Herrschaft kommen, die ihr Geschlechtsregister nachweisen können, dass sie wirklich Leviten sind, dass sie wirklich Israeliten sind, dass sie wirklich zum Stamm Aser oder zum Stamm Issachar oder so und so gehört, die 144.000. Wie steht es mit Geschlechtsregistern bei uns? Genau wie bei unserem hohen Priester namens Melchisedek. Ohne Anfang und ohne Ende, ohne Geschlechtsregister und ohne. Was schreibt Paulus? Timotheus, ich warne dich vor den endlosen Geschlechtsregistern. Ja. Bitte. Ist das ein Unterschied? Weiter. Im Reich der Himmel und im Reich Gottes lässt Gott noch kosmische, weltliche, natürliche Naturgesetze laufen. Und bei uns, die haben, existieren nicht mehr. Außerhalb der Schöpfung sind wir zu Hause. Mitten in dem Licht, wo niemand zukommt, wo Gott wohnt. Mit Christus verborgen in Gott. Mitten in dem unsichtbaren, unzugänglichen Licht. Wir. Kosmische Gesetze, ja, heiß. Bei uns, fertig. Da schreibt Paulus den Kolossern, das darf er nicht ausleben. Im Reiche gibt es auch Geheimnisse, Geheimnisse des Reiches, und die sind in den Gleichnissen Jesu drin, aber auch verborgen, weil es Geheimnisse des Reiches sind. Und bei uns, also Paulus, ihm sind 20 Gottesgeheimnisse anvertraut und er ist ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Reiche Gottes ist alles geografisch und schöpfungsmäßig gebunden, festgelegt. Spielen da die Grenzen der Völker eine Rolle? Die Grenzen Israels und so weiter. Und bei uns gibt es keine Grenzen in Bezug auf die Auserwählung und Erziehung. Im Reiche spielen Thron Gottes und Christi und Herrschaft und Macht eine Hauptrolle. Und bei uns existiert das nicht mehr. Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, wenn der Sohn dem Vater alles eine vollendete Schöpfung zu Füßen legt, dann tut er weg jede Herrschaft, jede Macht, jede Gewalt, da will er nur noch Vater sein. Einer neuen Schöpfung. Wir sind bald am Ende oder gleich. Ja. Im Reich spielt das zahlenmäßig Festgelegte eine Rolle. Warum gerade 144.000 und dann noch 12 mal 12? Warum 12 Apostel und wenn einer ausscheidet wie Judas, muss sofort ein 12 daran? Bei uns spielt das Zahlenmäßige gar keine Rolle. Im Reiche noch einmal wichtig, herrschen Engel mit, das Evangelium der Zeitalter, das Evangelium des Reiches haben wir jetzt ein bisschen angesehen, haben die Unterschiede zwischen Reich und Gnade jetzt kurz Notiz genommen und dürfen dann morgen da näher hineinschauen. Ja.
Du hast etwas vergessen.
Moment schnell.
So. Aber als ich das am Wasser.
Jawohl, ja.
Im 24. Kapitel.
Jawohl, ja.
Das sollte man hören. Wer die Adler sind und wer das Adler.
Ja. Ja, bitte, wie sehen Sie das mal vorher?
Wie ich das sehe?
Ja.
Ja, ich sehe das so, ich weiß,
das
kann ich aber nicht sehen. Ich sage mein Gedanke.
Ja, gern, ja.
Die Weltrechende, die sehe ich als die Adler.
Wie?
Die Weltrechende, die sehe ich als die Adler.
Die Führer der Welt.
Aha.
Die sehe ich als die Adler.
Aha.
Die Adler fliegen in die Luft und riechen nur adlig.
Ja? Jawohl, jawohl. Ja.
Die fliegen hin, um was zu fressen.
Jawohl, ja.
Die Weltrechende, die strecken ihre Nase dorthin, wo um was zu
fressen. Ja, jawohl. Wo ein Aas ist, ja.
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 Ich das.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja.
Ich sehe es also ähnlich. Jetzt hören wir wieder die Schrift. Was versteht die Schrift unter Adlern dieser Welt? Das sind die Wesen, die unrein sind, ein Gräuel von allem Fleisch, was nicht gegessen werden darf nach dem Gesetz. Erstens der Adler. Und dann kommen die Falken und so weiter. Und dann kommt es auf die Erde, die vier von den vierfüßigen Tieren, was da unrein ist. Und das Letzte heißt, das Erste ist der Adler und das Letzte ist alles, was auf dem Bauche kriecht. Die Schlange bis und mit dem Wurm. Bis und mit dem Wurm. Das sind die Unreinen. Also, jetzt wissen wir, was Adler sind. Das sind die unreinen Geister. Die dämonischen Geister heute. Da die die Geister des Antichristen und des Satans, nicht? Und jetzt, was ist das Aas? Ja. Das sind sowohl die Gesetzlosigkeit in Israel, als jede Art von Gesetzlosigkeit und Aasgeruch, Todesgeruch verbreitetes Geschehen unter allen Nationen. Überall, ja. Das ist ihr Fressen, nicht? Das ist ihr Fressen. Die Zustände von Sodom und Gomorra und die Zustände, wie es war in den Tagen Noahs, nicht? Das ist ihr Fressen, um mir mal derb zu sagen. Dankeschön für die Frage und den Hinweis. Ich glaube, wir sind nicht weit voneinander. Nicht?
Ja.
So. Nun danken noch etliche Brüder oder Schwestern. Liebe Geschwister, wieder dürfen wir im Namen Jesu diese Morgenstunde beginnen.
Guten Morgen miteinander.
Ja. Wir singen, großer Gott, wir loben dich. Love. danken, heilige Brüder. Thema: drei verschiedene Evangelien. Haben wir kurz gestern Abend die Unterschiede mit Namen nennen dürfen. Und da konnten wir ganz gewiss merken, dass das Evangelium des Reiches gar nicht das gleiche ist wie das Evangelium der Gnade Gottes. Es sind ja vielleicht 20, 25 Punkte aufgeführt worden, aber das sind noch lange nicht alle. Und jetzt haben wir ein Wort vor uns, das uns eben als Ausspruch Gottes, als Ausspruch Jesu Christi zu Paulus sich erweist. Ah, schön, herzlich willkommen. Nein. Herzlich willkommen, wir haben eben begonnen. Ein Ausspruch Jesu Christi an Paulus, welcher nun gerade ein Beispiel dafür ist, wenn wir lesen, dass das Wort Gottes, nämlich nicht das Wort Gottes, Logos, sondern Rema, Theo, Ausspruch Gottes, schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und auch durch. Und dieses Wort finden wir in Apostelgeschichte 22. Auch nicht von ungefähr, gerade wieder. Wir lesen Vers 17. Paulus erzählt wieder einmal seine Bekehrungsgeschichte. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in den Tempel betete, natürlich nur im Vorhof, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah. Wen? Den Herrn. Der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus. Denn sie, wer sind sie in Jerusalem? Ja. Also. Nein. Die Juden, das sind die meisten noch Ungläubigen in Jerusalem. Sondern die Gläubigen in Jerusalem werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Aha.
Nicht einmal die
Zwölfe. Nee, ja.
Denn die Römischen mussten ihn ja beschützen.
Ja. Und wo waren die Zwölf, als Paulus sich verantwortete da vor der Masse? Keiner war da. Nicht einer. Ja, bitte. Noch einmal. Und ihn sah, der zu mir sprach: Eile. Aha. Erstens: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus. Aus Jerusalem hinaus. So. Danke. Denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Wer die sie sind, kommt jetzt gerade bei der Antwort des Paulus heraus. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden, die an ihn Glaubenden sind hier gemeint, ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug Und als ich das Blut deines Zeugen Stephanus und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er, der Herr, sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Ist das eine klare Trennung? Von hier aus beachten wir jetzt zuerst eine Anzahl Worte, die uns in eindrücklichster Weise bezeugen, dass dieser Dienst des Apostels Paulus ein Sonderdienst war, einmalig nur ihm anvertraut. Wir schlagen auf nehmen wir den Epheserbrief vielleicht zuerst. Epheser 3. Anfang an. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch. Für euch die Nationen. Eigenartig. Nicht die aus den Nationen, obwohl es nun einzelne sind, feiern. Wenn ihr anders gehört habt, oder da ihr ja gehört habt, von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch Nationen gegeben ist. Wem ist diese Gnade gegeben? Und dieser Dienst. Nur dem einen, mir. In Bezug auf euch. Also nicht Jerusalem und nicht Israel und nicht Juda, bitte. Wir haben ja das sogenannte Apostelkonzil, wo zum Glück eingesehen wurde, dass diesem einen ehemaligen Saul von Tarsus eben ein Sonderdienst für die Nationen von Gott zugeteilt worden ist. Und das wird ja in dieser eigenartigen, fleischernen Weise dann zum Ausdruck gebracht. Ja, typisch. Sie erkannten, dass mir das Evangelium für die Vorhaut gegeben war, während ihnen das Evangelium für die Beschneidung. Und warum lächle ich ein wenig? Ausgerechnet diese geistlich zu schauende Unterscheidung wird gerade in Römer 4, wir werden es noch sehen, ja fast in klassischer Weise wieder unter Beweis gestellt, der Differenzierung der Unterschiede. Da spricht Paulus in Römer 4 mindestens 10-mal von Vorhaut und Beschneidung. Entscheidend war, als Abraham von Gott gerechtfertigt wurde, allein durch den Glauben. Also wird dein Same sein, sagt Gott zu Abraham. Und Abraham glaubt augenblicklich das Unmögliche menschlicherweise von ganzem Herzen. Und der Herr rechnet es ihm im gleichen Augenblick zur Gerechtigkeit. Abraham konnte nicht mal Atem holen oder kaum, war er von Gott schon gerechtfertigt, geschweige denn ein Werk tun oder das etwas beitragen. Nur der Glaube. Von ganzem Herzen. Und jetzt stellt Paulus die Frage, war Abraham in dem Augenblick, da er von Gott selbst gerechtfertigt war er da schon beschnitten oder war er da noch in der Vorhaut? Er war noch in der Vorhaut, er war also ein unbeschnittener Heide. Und wurde von seinen Vätern, die anderen Göttern dienten, als Götzendiener erzogen. So. Und einen solchen Menschen hat Gott auserwählt, um wieder seine Herrlichkeit und sein Herz offenbaren zu können an diesem einen unbekannten Mann. Unbeschnittenen Heiden, als Götzendiener erzogenen Menschen. Weiter, Epheser 3. Dass mir durch Offenbarung, Vers 3, das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Ja. Alle Gläubigen kennen Jesus Christus. Und die wenigsten kennen das Geheimnis des Christus. Und noch weniger erkennen das Geheimnis des Christus. Woran ihr merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste. Und zwar, Paulus hat Mitapostel. Seine Mitarbeiter werden auch Apostel genannt und Propheten. Vers 6. Dass die Nationen Miterben seien und Mitleib und Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gnadegabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Da könnte einer sagen, ja, das ist ein schöner Egoist, der Paulus. Ich meine mir mich, ne? Ja, aber nach dem Heiligen Geist, bitte. Er muss das so exakt formulieren. In mathematischer Präzision. Was sind wir? Erstens, dass die Nationen jetzt erstens Miterben seien. Mitleid. So, oder mit einverleibt der Elberfelder und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu. Wo finden wir ein Wort Mitteilhaber mit Erben von Israel oder das etwas, bitte? Keine Silbe, merken wir. Da gibt es Brüder, die sagen, ohne Israel haben auch wir kein Heil. Wir haben uns an Israel anzuschließen und unterzuordnen. Seit Golgatha hat Israel von Gott keinen Anspruch mehr. Golgatha bedeutet das Ende jeden Rechtsanspruch der ganzen Schöpfung gegenüber dem Schöpfer. Oh. Für mich, Paulus, ist der ganze Kosmos, die ganze gegenwärtige Schöpfung gekreuzigt. Begraben. Und die ganze gegenwärtige Schöpfung, der Kosmos, ist für mich gekreuzigt und ich für den Kosmos. Und ihr, ich wiederhole, Kolosser, ihr benehmt euch ja, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos. Da können wir uns, sind wir gleich getröstet, ja, wenn dieser Vorwurf an eine Gemeinde der Kolossalstatue des Glaubens, nicht, gerichtet wird, ja, wer sind dann wir? Aber bitte, die Kolosser, die Gemeinde Kolosse, die lebte nicht am Ende dieser Zeitalters, aber wir. Du wolltest schon lange was sagen.
Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall, was du gesagt hast, was du gesagt hast, das wir. Und wenn du mit einem Abtönchen oder Streifen noch von Israel abhängig wärst,
jawohl, ja,
dann werden wir noch kosmischer Natur.
Sehr gut.
Das sind
sehr
wir
gut.
Ja nicht mehr, wie wir gewesen.
Jawohl.
Sehr wir gut. Sind ja mit dem Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, ja, alt. In der Neuheit des Lebens, des unauflöslichen Lebens dieser Same, den Gott, keiner sonst mehr ist sein, der Vater Gott ist dann schon Vater geworden. Mehr, mehr und alle.
Ja.
Dann haben wir mit diesem Kosmos überhaupt nichts ja mehr zu tun.
Ja.
Nein, im Gegenteil, Israel, ja, Vater der Athen, ist bewusst oder unbewusst, wie sie nicht mehr da sind. Und dann erst kehrt er zurück. Zum ersten Fall eine Hütte David,
jawohl,
und wird sie wieder aufrichten.
Ja, in diesem Kosmos. Ja.
Ja.
Gewaltigster Unterschied.
Genau das Gegenteil, das früher tatsächlich aufgehört.
Ja.
So sage ich, ja, ich höre aber auch, gell? Oder haben wir das vielleicht
auch?
Also wir sind nicht mehr von diesem Kosmos,
wie
du gesagt hast.
Ja. Ja. Ich tue ja so auf der Erde. Also, in diesen Augenblicken wird auch mir ganz neu bewusst, diese Tatsache ist die gewaltigste im Unterschied.
Aber vielen gefällt in dem Kosmos sehr gut. Die möchten gerade aus dem Kosmos raus. Auch alte Gläubige nicht. Wenn man selber dann an der Schwelle steht, da fragt man sich, ja, tu mal alles, um im Kosmos zu bleiben. Das ist die andere Seite. Entschuldigung,
mein Nein, keine Entschuldigung. Ja, nur los. Ja.
Das ist
die
Tatsache. Ja, die Tatsache, wir leben noch in dem Kosmos.
In dem
Zwiespalt leben wir
auch. Das ist nur zu natürlich und
ja, ja,
ja, wir entschuldigen nichts.
Jeder von uns, sind wir mal ganz ehrlich.
So, was, hey? Sind wir denn nicht sowieso schon ehrlich? Ganz.
Sagt man dann auch,
wenn halt, warten, der ist an der Reihe.
Das ist das völlig gewesen. Wenn ich eine Grippe habe, nur ein kleines Beispiel. Eine Grippe haben, da freue ich mich riesig darüber. Hoffentlich geht es dir recht lang,
ja, ja.
Und wenn ich einen Herzinfarkt habe, hoffentlich darf es etwa 3, 4, 5, 6 Jahre in der Intensivliege. Das wird man so fast sagen. Nein, ich habe es da richtig blöd, Entschuldigung.
Ja.
Nein, in dem ganz kleinen Meinen tut das jeder das, was ihm doch möglich ist, um gegeben noch hier zu bleiben. Warum? Denn so interessant wie es heute ist es das gar nicht gewesen sein.
Ja, und noch etwas. Liebe Geschwister, dass der Herr uns eine solche familiäre Zusammenkunft jetzt geschenkt hat, dass wir solche Dinge, die wirklich schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert, durchhauen, ein Kosmos weggeschnitten. Und wir versetzt wohin? Ja, mit Christus sind wir versetzt in seine Herrlichkeit. Mit Christo verborgen in Gott, dem Unendlichen, mitten in das unzugängliche Licht für jedes Geschöpf, sind wir mittendrin zu Hause. Christus ist ja eingegangen in ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, am Sonniger. Und in diesem Heiligtum, das ist das Originalheiligtum Gottes in der Unendlichkeit Gottes, da sind wir zu Hause. Da sind wir zu Hause. Bitte, natürlich sind viele Einzelauserwählte auch aus Juda und Israel bei dieser Gemeinde. Aber die haben hier absolut keinen Vorzug, sondern müssen ihre israelischen alttestamentlichen Vorzüge, nicht? Nach dem Fleisch und kosmischer Weise, für Dreck achten, um Christus gewinnen zu können. Habe ich deutlich geredet? Nein, nicht ich, sondern die Schrift. Aber nur wer? Nur Paulus. Nur Paulus.
Und so ist nur zu verstehen, warum durch die Botschaft des Paulus die Juden zur Raserei gekommen sind.
Ja, tut das. Das verstehen wir tausend Promille, nicht wahr?
Nicht nur damals, sondern auch heute noch. Der Paulus ist ja der Stärkste Macher, aber heute noch. Ja. Ich wollte zu dem Punkt ja nur noch den sagen, dass den, was viele ja man darf doch denn auch noch sagen, dass dieser Jesus doch ins Fleisch gekommen ist. Und wenn dann auch gesehen steht, dass aus diesem Buddha Christus, das heißt auch die ganze Welt. Und die waren ja gar nicht so, dass das wirklich schön. Es heißt in der Eignung geschrieben, dass Israel doch noch weiterhin auch noch der Zeiger an dieser derzeit gewendet wurde.
Ja.
Das darf man doch noch beachten.
Ja. Ja. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das können wir nur durch den Geist, der uns gegeben ist.
Das ist doch nochmal ganz klar Israel. Steht in der Apostelgeschichte, in Amos und so weiter, steht das ganz klar. Solange wir, oder im Römer Paulus, solange die Hütte nicht eingegangen ist,
das Pleroma der Nationen, ja, ne?
Solange der Christus, der Hütte Christus nicht vollendet ist, kehrt er noch nicht zurück zur Israel, zur Hütte.
Ja.
Zuerst muss der Hütte Christus fertig sein, denn so viele Verheißungen sind, das wissen wir auch, sind so viele Schriftstellen, solange wir noch hier sind, kommt Israel noch nicht zum Zuge im Sinne,
ja,
nach den kosmischen Gesetzen ihr Gesetz durchzuführen. Und das beginnt ja mit der Opferung. Wir denken an Israel, an die Grabkammer und so weiter. Ich sage nur, hier ganz klar zu sehen, solange mit der Fülle Christus verwendet ist,
die Glieder des Leibes des Christus.
Ja. Diesen großen Segen.
Ja, danke. Ja. Hier weiter.
Und da habe ich alle Themen gesagt. Ja.
Ich denke mal zu dem, was Bruder Weber gesagt hat, wir sind ja noch in dieser Welt.
Ja.
Da sagt doch Paulus dann einmal in 1. Korinther 7, wie wir uns verhalten sollen.
Ja. Ja.
Da heißt es ja, als Freund, dann heißt es, wenn da kaufen, als gesäten sie nicht. Und diese Welt brauchen, als
gebrauchen
sie dieselbe
nicht. Sehr gut. Also seht, das Wort hat ein Bruder gestern Abend noch prächtig angeführt. Ne? Wir haben ja auch die Differenz punkto Besitztum gesehen. Reich so, Gnade so. Ne? Und das sehen wir im Einzelnen auch noch. Wahrscheinlich erst heute Abend. Heute Morgen bleiben wir bei Paulus und seiner Sonderbotschaft. Und da gilt für uns, wir besitzen, ne, den Reichen in diesem Zeitalter, ja, das Evangelium der Gnade, ne, gilt, den Reichen Gebiete, ihre Hoffnung nicht auf ihren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott und so weiter. So. Und Paulus, zweite Bestätigung, diejenigen, die Besitz haben, na, jetzt Reiche in diesem Zeitalter, Gläubige, die sollen besitzen, als besäßen sie nicht. Und diejenigen, ja, jetzt kommt etwas Heikles, Wisst ihr was? Oh, oh. Guckst mal euch zwei an. Und guckst du, was deine liebe Esther für ein Gesicht macht. Und die verheiratet sind, seien, als wären sie nicht verheiratet. Steht auch so geschrieben. Also das heißt, der Generalnenner für diese Aussagen heißt, weil wir nicht mehr in diesem Kosmos sind. Ist das möglich? Ne? Alles. Also liebe Geschwister, wir befinden uns hier. Wie? Als befinden wir uns nicht mehr hier. Dann ist es in Ordnung. Das kann aber Vernunft, Verstand und unsere Weisheit nicht vollziehen. Sondern da erhebt sich die Festung der Vernunft dagegen. Dummheit, Blödsinn, verrückt und so weiter. Und der Glaube isst das und trinkt das, nimmt das in sich auf. Ich stehe jetzt noch hier, als stände ich nicht mehr hier. Ich bin mit Christus versetzt in die Herrlichkeit Gottes des Vaters, außerhalb von dieser Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes, mitten in dem Licht, wo sonst niemand zukommt. Können wir ruhig schlafen in Zukunft? Genau so weit können wir ruhig schlafen, wie wir diese Gottesgnadenherrlichkeiten essen, trinken, nehmen. Sollte er uns, der Vater, in ihm, in Jesus Christus, nicht alles schenken? Das heißt also, was hat er uns nicht geschenkt? Ihr seid reich gemacht in allen Dingen. Im ganzen Wort und in allem Wissen. Allem. Reich gemacht. Ich suche immer noch eine Reichsversammlung, die mal kräftig Halleluja rufen könnte.
Halleluja!
Dankeschön.
Trotzdem, entschuldige mich, so, das Leben ist nicht ganz
einfach. Also du entschuldigst dich immer.
Ja, ich möchte
nicht
nur noch brechen.
Nein, dazu sind wir da. Dazu sind wir jetzt da. Jawohl, bitte.
Wenn man den Wust ansieht, als Geschäftsmann, ja, sind einige Geschäftsleute, du hast vorhin von den Besitzenden gesprochen. Der Besitz, Gott sei Dank, ist es heute so oder auch nicht so, oder war? Wir kämpfen mit den Gewerkschaften, nicht wahr? Und die versuchen ja, den Besitz an sich zu reißen, nicht wahr?
Ja,
also wir sind heute schon so weit, dass es ein harter Kampf ist, überhaupt den Besitz zu erhalten.